Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 16 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopfhalschirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt wie immer Stefan Wolpert. Aber wir haben für die letzte Folge des Themenblocks Kopf-Hals-Karzinome auch wieder einen Gast bei uns. Und das ist heute Simon Böke. Hallo Stefan, hallo Simon.
Hallo Tobias, hallo Stefan, freut mich hier zu sein.
Hallo ihr zwei. Ja, in unserer letzten Folge hatten wir ja über das Thema KUP gesprochen. Und da wir ja immer noch über den Tellerrand hinausschauen wollen, haben wir gedacht, wir laden heute einen sehr vertrauten Kollegen aus der Radioonkologie ein. Simon ist Oberarzt in der Universitätsklinik für Radioonkologie hier in Tübingen und sitzt, wie gesagt, meistens bei uns in der Tumorkonferenz mit drin. Und wir treffen, finde ich, sehr ausgewogene Entscheidungen.
Simon, dein klinischer Schwerpunkt und auch der wissenschaftliche Schwerpunkt liegt in den HNO-Tumoren und da vor allem in der Erforschung und dem Einsatz von MR-Linac. Kannst du dazu zwei, drei Worte sagen?
Ja, gerne. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Tatsächlich, ja, Kopf-Hals-Tumore sind mein Schwerpunkt. Und der MR-Linac ist ein Hybridgerät aus einem MRT, also einem Magnetresonanztomographen, und einem klassischen Linearbeschleuniger. Und da haben wir zwei Vorteile. Wir haben zum einen, das betrifft jetzt nicht Kopf-Hals-Tumore, aber den Vorteil für bewegliche Tumore, zum Beispiel in der Leber, dass wir nur in einer bestimmten Atemphase bestrahlen können. Durch die Echtzeitbildgebung, die wir mit dem MRT realisieren können, mit 5 Bildern pro Sekunde, sind wir sehr genau und sehr schnell. Und für die Kopf-Hals-Tumore ist der Vorteil, der mögliche Vorteil, das ist tatsächlich im Rahmen von klinischen Studien, dass wir neben der besseren Auflösung der Anatomie, die wir mit einem Kernspin, mit einem MRT besser darstellen können als mit einem CT, in den Tumor selber hineingucken können. Ihr habt schon über Strahlen, über Biologie geredet, über die HPV assoziierten Tumore und wir versuchen mit einer funktionellen Bildgebung, also zum Beispiel einer diffusionsgewichteten Bildgebung, in den Tumor reinzugucken und damit die Therapie zukünftig zu personalisieren, zum Beispiel zu deeskalieren, da sprechen wir glaube ich später nochmal drüber, oder auch zu intensivieren bei Tumoren, die nicht so gut ansprechen wie die virusassoziierten Oropharynxkarzinome.
Ist eigentlich ganz spannend. Wir haben so ein ähnliches Verfahren angewendet bei der FMRT-Messung von Hirnstammraumforderungen und funktioneller Hirnstammdarstellung. Also eine Pulse-Gated FMRT mit den Neuroradiologen.
Ja.
So lustig, dass so grundlegende Verfahrenstechniken sowohl in der Bestrahlung als auch in der funktionellen Darstellung von Klangverarbeitung und sowas zur Anwendung kommen.
Ja, das stimmt.
Da lernt man was. Ich darf noch was verraten. Wir wissen ja nicht, wann wir aufnehmen, nur wann die Sendung kommt. Simon hat sogar heute Geburtstag und sitzt mit uns hier. Deswegen sieht man, dass er sich, genau wie wir, scheinbar wirklich sehr darauf gefreut hat. Warum ist so wichtig, dass Simon hier ist? Wir wollen eine Tumorkonferenz nachstellen. Ne? Die haben wir einmal wöchentlich im Haus hier. Wir haben ja schon in den letzten Folgen besprochen, da kommen mehrere Kollegen zu uns. Und das Konzept der Tumorkonferenz ist eben ein zentraler Punkt von so einem großen Tumorzentrum. Bevor wir jetzt in dieses Tumorboard einsteigen, vielleicht nochmal ein kurzer Überblick zu der Geschichte unseres Tumorzentrums.
Ja, das Tumorzentrum ist ja keine wirklich neue Erfindung. Die Wurzeln gehen zurück bis ins Jahr 1981, was ja tatsächlich extrem lang vor all unserer Zeit ist. Damals wurde in Tübingen das interdisziplinäre Tumorzentrum ITZ gegründet. Das hieß damals so. Die Idee ist von damals bis heute eigentlich gleich geblieben. Die Idee ist, dass man Kräfte bündelt, um eine bessere Versorgung für den Patienten zu ermöglichen.
Genau, das war der Kern und ist auch der Kern geblieben. Ist ja oft so, dass wenn wir einen bürokratischen Wasserkopf aufbauen, dass dann viele Prozesse schlechter werden. Aber ich würde sagen, in diesem Struktur von diesem Kopf-Hals-Tumorzentren oder Tumorzentren im Allgemeinen hat sich vieles verbessert. Wir haben ja vorher auch schon gesprochen über Standardisierung von Verfahren. Die Standards sind bei uns sehr hoch, aber halt nicht überall gleichermaßen. Also hier bei uns sind über die Jahre dann immer mehr Bausteine dazugekommen, also ein Krebsregister, dass wir überhaupt auch wissen, was haben wir für Patienten, wie ist die Therapie gelaufen, eine psycho-onkologische Unterstützung, was unglaublich wichtig ist und auch in strukturschwachen Regionen einfach schwer zu bekommen ist. Angebote in der Ernährungs- und Sportberatung, also gerade Ernährung ist bei Kopf-Hals-Tumoren brutal wichtig, Riesenthema. Und man hat eben viele spezialisierte Zentren, die sich in der Zeit noch weiter subspezialisiert haben. Und 2005 wurde dann das CCC Tübingen gegründet, also Comprehensive Cancer Center. Und dann 2015 ist dann noch Stuttgart als Partner mit ins Boot gekommen und seitdem haben wir eben das CCC Tübingen Stuttgart.
Seit 2023 ist Tübingen mit dem CCC auch einer von 6 Standorten des NCT, des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen. Und das wiederum bedeutet vor allem eine ganz enge Anbindung in nationale Forschungsnetzwerke. Und das ermöglicht natürlich eine gute translationale Forschung und dass wir auch immer relativ nah am Patienten sind und dass die Forschung auch schnell an den Patienten rankommt. Die Vision des CCC zielt auf die personalisierte Medizin, also konkret Immuntherapie zum Beispiel ab, oder auch molekulare Bildgebung, also Verfahren, die den Tumor schon auf kleinster Ebene sichtbar machen.
Ja, du hast jetzt viel über Forschung gesprochen. Forschung ist brutal wichtig und wir sind ja auch 2, sag ich mal, forschende Oberärzte oder 3, das darf ich jetzt hier in der Runde, glaube ich, sagen. Aber eben auch die Klinik und dann eben damit die Tumorkonferenz sind eben sehr wichtig. Und um nur mal so eine Zahl in den Raum zu werfen, durch diese Tumorboards hier am CCC, hier an einem Standort, werden im Jahr über 17.000 Therapieempfehlungen ausgesprochen. 17.000, das ist schon einfach brutal viel. Für fast jede Krebsart bzw. Lokalisation gibt es hier eine spezialisierte Konferenz. Für Kopf-Hals-Tumoren wurde das Zentrum 2008 gegründet. Meines Wissens nach, ich war damals schon in der Klinik, darf man gar nicht laut sagen, war das das erste in Deutschland. Aber da will ich mich jetzt nicht festnageln lassen. Und das haben wir auch schon in der ersten Folge Kopf-Hals-Tumore erwähnt, dass wir hier schon so lange die Konferenz haben. Da sitzen dann sämtliche Disziplinen drin, von der HNO über die medizinische Onkologie, ein Radiologe, ein Pathologe und ein Strahlentherapeut in.
Diese Runde aus Experten schaut sich dann die Befunde der Patienten an und diskutiert dann eben individuell die besten Therapieoptionen. Und da wird manchmal auch sicher recht kontrovers diskutiert und es wird so lange diskutiert, bis dann ein Konsens besteht und ein gemeinsamer Plan aufgestellt werden kann. Und das stellt eben sicher, dass Patienten nicht nur vom geballten Expertenwissen profitieren, sondern eben auch Zugang zu modernen Verfahren haben. So haben wir natürlich auch die Möglichkeit, über das CCC in Studien teilzunehmen, die vielleicht auch in kleineren Häusern so gar nicht angeboten werden könnten. Und das ist natürlich ein direkter Vorteil von der Therapie am Zentrum.
Ja, vielleicht nochmal so ein kleiner Rückblick von mir, wie das hier sich so verändert hat mit der Tumorkonferenz, ist nämlich ganz interessant. Als ich angefangen hatte, da hatten wir ja hier noch kein Kopf-Hals-Tumorzentrum. Da war das so, der alte Chef, der Professor Zenner, also den haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt hier, hat dann halt mit dem Stationsarzt auf der Tumorstation die Indikation festgelegt. Und ich habe das dann mit dem Radioonkologen eine halbe Stunde später diese 8 Fälle besprochen. Ich im ersten Jahr, ne? Das war dann damals der Weinmann. Später hat er sich wieder zu Bleif, ein total netter Typ. Grüße an der Stelle, wenn er hört. Liebe Grüße aus Tübingen. Und so lief das dann ab. Ich will nicht sagen, dass alles schlecht war, aber da fehlte natürlich viel. Und dann ist die Tumorkonferenz eingeführt worden und dann haben wir hier zu 6 Leuten im Untersuchungszimmer auf der Tumorstation gesessen, haben im Untersuchungszimmer den Fall besprochen, Patient reingeholt, untersucht, angeschaut und mit dem ist gleich durchgekaut. Das war schon eigentlich ziemlich cool, muss man sagen. War extrem zeitaufwendig. Wir haben damals noch nicht so viel diese posttherapeutischen Entscheidungen besprochen. Aber das hatte schon einen gewissen Vorteil, muss man sagen. Und mittlerweile ist es so, wie, glaube ich, alle Konferenzen hier, dass wir im Prinzip ein Board haben, indem wir es besprechen. Es ist hier bei uns relativ persönlich, direkt und kuschelig von der Diskussion. Finde ich eigentlich direkter noch, als wenn ich jetzt irgendwo in die medizinische Klinik gehe. Simon, was ist dein Eindruck?
Nee, das finde ich auch. Das ist eine sehr angenehme Tumorkonferenz. Und man findet schnell eine gute Lösung für den Patienten oder hoffentlich die beste Lösung für den Patienten. Ist von der Atmosphäre sehr gut und auch sehr produktiv für die Fälle, die wir jede Woche besprechen müssen.
Und es ist auch ein Miteinander. Also ich habe das leider an vielen Stellen an der Uniklinik erlebt, dass es manchmal ein Gegeneinander gibt zwischen Abteilungen. Leider ist Medizin manchmal so, aber hier ist es ein Miteinander. Oder das Tobias, stimmt. Was?
Nee, absolut. Und auch gerade eben, wir haben ja den HNO-Experten und den Mund-Kiefer-Gesicht-Chirurgen. Und da gibt es ja schon häufiger Grabenkämpfe, weil wir natürlich chirurgisch viele Überschneidungen haben. Aber das ist ja immer ein gutes Miteinander. Und habe ich auch schon anders erlebt.
Okay, jetzt nochmal die TUC-Pipeline. Also ganz praktisch, wir haben ja schon über Panendoskopie und was im Staging gehört gesprochen. Das heißt, wir müssen dann in unserem elektronischen Anmeldesystem, Namen nehme ich jetzt nicht, müssen wir die ganzen Daten vom Assistenten reingehackt werden. Das ist ziemlich aufwendig. Und dann wird der Patient für diese Konferenz gemeldet. Das ist immer bei uns mittwochs. Da ist der Meldeschluss normalerweise Montagabend, glaube ich. Genau, und dann in der Regel haben wir so 20 Fälle, 15 bis 20 Fälle. Ein Teil macht die MKG, ist ein bisschen weniger meistens. Und meistens wir haben ein bisschen mehr. Das kann aber auch mal wechseln. Und dann wird der Fall besprochen, meistens ergebnisoffen mit einer Tendenz. Also es gibt die und die Option, manchmal gibt es die eben nicht. Und schlussendlich, und das ist mir an der Stelle wichtig, gibt es eben noch die Nachbesprechung. Und die ist jetzt nicht mehr wie früher am gleichen Tag, sondern am Folgetag, am Donnerstag. Und da besprechen wir das mit dem Patienten. Und die finale Entscheidung, die trifft dann der Patient. Genau, jetzt haben wir, glaube ich, über die Rahmenbedingungen und wie es dann hier auch tatsächlich abläuft, genug gelabert. Jetzt sollten wir mal starten mit unserem Kopfhals-Tumorboard, mit dem ersten Fall.
Genau, den würde ich dann mal vorstellen. Also der erste Fall ist ein Patient, männlich, Mitte 50, und der hat ein Tonsillenkarzinom. Von der Panendoskopie heißt es ungefähr 3 cm groß. Bildgebung sagt positive Lymphknoten, das heißt von der TNM-Klassifikation wäre es ein T2N1M0. Gedanken hierzu?
Ja, also was ist das Erste, was wir dann fragen würden?
Das Erste tatsächlich, wenn man über Tonsillenkarzinom klassischerweise spricht, wäre, da habt ihr auch schon drüber gesprochen in eurer letzten Folgen, ist der HPV-Status, weil das erstens für das Staging, also für die Einteilung des Risikos und des Stadiums wichtig ist, aber auch für die Prognose und tatsächlich auch für die Therapieentscheidung. Also da wäre die Frage an den Pathologen, wie ist denn der HPV-Status oder der P16-Status?
Genau, Pathologe hat das natürlich schon geguckt und eben wie du sagst, die Einteilung ist eine komplett andere. HPV-negativ würde bedeuten, dass der Patient mit dem T2N1-Tumor im Stadium 3 landet. HPV-positiv würde ein Stadium 1 ergeben. Und glücklicherweise für diesen Patienten, den wir heute in der Tumorkonferenz besprechen wollen, der ist HPV-positiv.
Gut, also jetzt hat er ipsilateral Lymphknoten, nehme ich an. Ne? Das heißt, wir würden jetzt hier, wenn es ein 3 cm großer Tumor ist, man müsste nochmal die Bilder anschauen, würden wir wahrscheinlich empfehlen, dass man eine Tumortonsillektomie macht. Wahrscheinlich braucht man hier keinen Lappen, nehme ich an. Von der Größe könnte sein, man würde möglicherweise mit der Option zu einer Defektdeckung mit Unterarmlappen machen und halt hier noch eine Neck Dissection machen. Frage jetzt, ipsilaterale Neck Dissection, bilaterale Neck Dissection?
Jetzt hatten wir gesagt, der Patient hat ein HPV-positives Karzinom. Das heißt, bei dem Stadium N1 müssen wir nochmal genau gucken, wie viele Lymphknoten sind suspekt. Das können ja dann mehr als einer sein. Das heißt, wir müssten da nochmal den Radiologen befragen. Aber auf jeden Fall müssen wir über eine Neck Dissection sprechen.
Aus radioonkologischer Sicht ist das ein ganz interessantes Tumorstadium und ein ganz interessanter Tumor an sich. So ein eher lokal noch nicht weit fortgeschrittenes Oropharynxkarzinom, HPV assoziiert. Und abhängig davon, ob es wirklich auf die Tonsillenloge beschränkt ist und nicht nah an die Mittellinie geht, wäre das ein Patient, wenn man ein PET-Staging hat. Darüber habt ihr auch schon gesprochen, über die Sensitivität und Spezifität, was Lymphknotenmetastasen angeht. Wäre das ein Patient, den wir durchaus einseitig behandeln würden? Ohne Operation? Das ist was man sich trauen kann, wenn man das A priori-Risiko für die Lymphknotenmetastasierung auf der Gegenseite als sehr gering einschätzt. Da kommt es ein bisschen darauf an, wie groß sind die Lymphknoten? Also was ist dieses N1? Sind das kleinere Lymphknoten oder ist das ein sehr großer Lymphknoten? Weil damit das Risiko für kontralaterale Lymphknoten natürlich steigt. Aber das ist etwas, was tatsächlich nicht final geklärt ist. Und ich glaube, aus strahlentherapeutischer Sicht nicht, aber aus chirurgischer Sicht noch weniger.
Ja, es ist nicht final geklärt. Und ich meine, wenn es jetzt, der Patient ist noch relativ jung, der ist Mitte 50, die Risikoprofil einer sozusagen selektiven Neck Dissection auf der Gegenseite ist jetzt übersichtlich, muss man sagen. Sehr selten, dass es da wirklich zu Komplikationen kommt aus einer Narbe. Dann wird man das eher mit dem eher empfehlen an der Stelle. Aber es stimmt, was du sagst. Es ist einfach, man kann das nicht eindeutig festlegen. Man kann nicht sagen, jetzt geht die Schublade auf und jetzt machen wir exakt dieses Prozedere.
Das ist auch genau was ich mit dem Patienten besprechen würde. Also das würde ich nicht direktiv sagen, ich bestrahle nur die eine Seite, sondern genau das. Was kostet das, wenn ich die Gegenseite mitbestrahle oder auch nicht? Und das dann mit dem Patienten zusammen entscheide, weil die Daten eben nicht eindeutig sind.
Jetzt hast du natürlich gesagt, du würdest mit dem Patienten besprechen, was du bestrahlst.
Ja, war blöd.
Wir haben war gar nicht blöd. aber wir haben natürlich bisher in unserem Podcast über die chirurgische Therapie gesprochen.
Ja, das ist richtig.
Und wir haben noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, was das bedeutet eigentlich zur Bestrahlung. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, da mal ein paar Worte zu verlieren und zu sagen, was bedeutet das denn für den Patienten, wenn er primär oder auch adjuvant bestrahlt wird?
Ja, gerne. Also bei einem Patienten in dem Stadium, bei einer primären Radiotherapie, also wenn keine Operation aus welchen Gründen auch immer vorgeschaltet ist, entweder wegen Patientenpräferenz oder wegen Nebenerkrankungen, wenn es um eine primäre Strahlentherapie geht oder um eine primäre Strahlenchemotherapie, da kommt es jetzt ein bisschen darauf an, wie groß der Lymphknoten wäre in diesem speziellen Fall, ist das tatsächlich eine Therapie, die ist noch einfach sehr lange. Die ist nämlich in der Regel über 7 Wochen, 5-mal die Woche, Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag Pause. Das ist mit Absicht, damit die Nebenwirkungen nicht zu viel werden. Nicht, weil wir am Wochenende nicht arbeiten wollen. Wir haben tatsächlich auch immer einen Bereitschaftsarzt da und könnten auch am Wochenende notfällig bestrahlen. Das ist eine Therapie über 7 Wochen. Wo der Patient jeden Tag ungefähr eine Viertelstunde bei uns sein muss, mit ein bisschen Wartezeit auch mal eine halbe Stunde für die Bestrahlung selber. Und so eine Bestrahlung läuft folgendermaßen ab. Wir müssen bei uns nochmal eine Bestrahlungsplanung machen und die machen wir auf einem speziellen CT und auf einem MRT, wo der Patient mit einer speziellen Maske auf dem Tisch fixiert ist, damit wir eine Genauigkeit von wenigen Millimetern erreichen. Das geben wir uns bei dem Kopfhalstumor einen 3 mm Sicherheitssaum. Neben dem, was wir eigentlich bestrahlen wollen. Und dann geht es in die Therapie. Jeden Tag das Gleiche, mehr oder weniger, plus eine Chemotherapie, die einmal die Woche kommt. Das ist das Cisplatin, was wir wöchentlich geben. Klassischerweise in angloamerikanischen Ländern ist es durchaus auch so, dass man alle 3 Wochen gibt, aber von der Verträglichkeit eine wöchentliche Chemotherapie. Und am Anfang, in den ersten 2 Wochen, haben die Patienten meistens gar keine Nebenwirkungen. Und bis zum Ende der Therapie werden die Nebenwirkungen einfach deutlich mehr. Und das sind vor allen Dingen Mundschleimhaut oder Pharynx-Schleimhautentzündungen und Hautentzündungen. Abhängig davon, wo der Tumor liegt, halt der Bereich von vom Pharynx, der sich dann entzündet, wo der Primärtumor ist am meisten. Und das ist was einfach von Schmerzen her schwierig zu behandeln ist, aber auch durchaus das Essen und Trinken deutlich einschränken kann. Also ein Großteil unserer Patienten oder eine Vielzahl der Patienten, vor allen Dingen größere Oropharynxkarzinome, aber auch fast alle Hypopharynx- und Larynxkarzinome, bekommen eine Magensonde angelegt, eine PEC vor der Radiochemotherapie, weil eben ein Zeitraum von mehreren Wochen überbrückt werden muss, indem man die Patienten auch durchaus über diese Magensonde ernähren muss.
Dazu ein Kommentar von mir. Was ich ganz spannend finde, ich weiß ja, wie wir das hier machen. Es ist seit Jahren, hat sich das nicht verändert. Die müssen ja nicht nur wegen der PEC, wir müssen ja auch nach den Zähnen dann noch gucken. Ich glaube, das hatten wir in einer alten Folge noch kurz, so ein paar Sachen, die man vor der Bestrahlung machen muss. Es gibt viele Kliniken, die machen das mit der PEC nicht. Die machen das mit der PEC nicht und auch große Kliniken. Das heißt, es gibt auch da keinen Standard.
Das stimmt.
Das ist das eine. Und das andere ist, die Einheit, in der bestrahlt wird, ist ja Gray, so schlussendlich, ne? Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen und was sozusagen der Unterschied in der Strahlendosis und in der Nebenwirkung ist.
Genau, danke. Also ja, mit der PEC, ein Satz dazu, das stimmt. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass ich dann nicht, wenn ich eine brauche, schnell eine bekomme. Deswegen machen wir es ab und zu schon mal oder gelegentlich vor der Therapie. Und es kommt ein bisschen darauf an, wie der Patient in die Therapie reingeht. Wir haben eben darüber, oder du hast eben erwähnt, dass sozusagen Ernährung, Begleitung wichtig ist. Und wenn jemand schon viel Gewichtsverlust hat, dann hat der nicht mehr viel zuzusetzen. Dann legen wir sie ihm auch schon am Anfang, um einfach da eine Prähabilitation zu machen, was ja auch auch aus chirurgischer Sicht extrem wichtig ist. Und das Gleiche gilt für uns auch. Die Einheit der Bestrahlung ist tatsächlich Gray. Und wir geben bei einem primären Kopf-Hals-Tumor ohne Operation vorgeschaltet 70 Gray. 70 Gray auf den Primärtumor. Und im elektiven Hals, also das, was ihr mit einer Neck-Dissection operieren würdet, da wo also kein sichtbarer Tumor ist, aber wo Tumor sein könnte, geben wir irgendwas zwischen 50 und 54 Gray. Die Leitlinie sagt zwischen 45 und 54 Gray. Das ist was, was moderat Nebenwirkungen macht. Fibrose ja, vor allen Dingen, wenn vorher operiert wurde. Die 70 Gray für die Schleimhaut sind eben was sehr schmerzhaft sein kann, was einfach dann am Ende der Therapie für eine Akuttoxizität ist und auch im Verlauf, zum Beispiel im Hypopharynx, zu einer dauerhaften Schluckstörung führen kann. Mhm. Wenn der Patient vorher operiert ist, gebe ich tatsächlich 4 bis 6 Gray weniger. Das heißt, dann bin ich in der Situation, wo ich meistens 64 Gray gebe. Das heißt, 3 Tage von den 7 Wochen weniger Behandlung und gebe trotzdem eine Chemotherapie dazu. Manchmal auch 5 Tage weniger Behandlung, also 6-wöchige Therapie, kommt aufs Risiko an. Aber das ist tatsächlich, bei uns ist es immer so, die letzten Bestrahlungen sind die wichtigen. Das sind die, die die letzte Tumorzelle abtöten sollen. Und da brauche ich, wenn ein Großteil der Tumorzellen raus ist, im besten Fall alles raus ist, aber das weiß ich ja eben nicht nach einer Operation, sondern wir machen das bei einem erhöhten Risiko, brauche ich tatsächlich nur wenige Bestrahlungssitzungen weniger oder kann ich nur wenige Bestrahlungssitzungen weniger geben, ohne das Risiko, dass die Erkrankung zurückkommt, nicht zu erhöhen.
Jetzt hat unser Patient ja ein Tonsillenkarzinom, das heißt, wenn du da in die Region des Primärtumors bestrahlen willst und du kommst da von außen, dann sind die Speicheldrüsen ja da im Weg. Wie handelt ihr das eigentlich mit den Speicheldrüsen? Sind die ein Problem für euch?
Das waren sie tatsächlich und das ist, wenn man Patienten, die vor 20, 25 Jahren bestrahlt wurden, die durchaus auch nochmal mit einem Zweitumor wiederkommen können, war ein Riesenproblem. Die Patienten hatten eine absolute Xerostomie und das lag an der Technik. Wir haben vereinfacht gesagt, einfach von rechts und links bestrahlt und alles dazwischen hat die gleiche Dosis bekommen. Und das war für die Verträglichkeit gruselig. Wir haben bei uns in der Klinik reichlich seit 20 Jahren, da waren wir eine von den Kliniken, die das in Deutschland mit als erstes eingeführt hat, eine sogenannte intensitätsmodulierte Strahlentherapie. Das heißt, wir strahlen aus ganz vielen verschiedenen Richtungen und formen das Feld nicht nur noch mit einfachen Bleiblöcken, so war das früher tatsächlich, sondern mit sehr feinen Bleilamellen, die wenige Millimeter breit sind. Und dann können wir, indem das Gerät um den Patienten fährt, hin und zurück, aus ganz vielen Richtungen strahlen und nur aus den Richtungen, vereinfacht gesagt, strahlt das Gerät, wo nichts Kritisches im Weg ist. Also zum Beispiel Speicheldrüsen für die Lebensqualität, für uns an Spätnebenwirkungen viel kritischer, das Rückenmark oder der Hirnstamm. Ja? Und dann können wir wir sagen dazu, inhomogene und unkonformale Dosisverteilungen machen, indem wir den Tumor, so wie ihr den sehr präzise rausoperiert, können wir mittlerweile sehr präzise den Tumor bestrahlen mit einem, ich sage jetzt mal einem geringen Kollateralschaden, indem wir die kritischen Risikoorgane, und davon gibt es im Kopf-Hals-Bereich sehr viele, das ist nicht nur die Speicheldrüsen, sondern das sind auch diverse Schluckmuskeln und da kommt es sehr darauf an, wo man ist. Das ist das Auge, das ist der Sehnerv, je nachdem, wenn man im Nasopharynx-Bereich ist. Die kann man sehr gut schonen und gleichzeitig den Tumor mit einer sehr hohen Dosis bestrahlen. Die Lebensqualität durch die Einführung der IMRT hat sich bei den Patienten, die wir entweder primär oder auch in der Adjuvanz, also nach einer Operation bestrahlen müssen, deutlich gebessert über die letzten 10, 15 Jahre.
Gut, jetzt haben wir hier Butter bei der Fische. Jetzt haben wir hier einmal die Option gehabt, wir machen die OP und eine adjuvante Bestrahlung. Adjuvante Bestrahlung, Deeskalation in dem Fall, nur Bestrahlung.
Ja, wahrscheinlich ja. Kommt ein bisschen darauf an, wie viele Lymphknoten oder wie groß der Lymphknoten war. Tatsächlich gibt es dazu eine Studie im Moment und das ist eins unserer Probleme. Wir wissen, dass HPV-assoziierte Kopf-Hals-Tumore hervorragend auf eine Bestrahlung ansprechen oder auf eine Bestrahlung mit Chemotherapie, abhängig vom Stadium. Die laufen auch operativ besser als die HPV-Negativen, das hattet ihr auch erwähnt. Das Problem ist noch nicht, wir wissen noch nicht genau, wie wir die Therapie deeskalieren können und es onkologisch sicher machen. Zu der Fragestellung in der postoperativen Situation, für solche Tumore gibt es eine Studie, deutschlandweit, DKTK getriggert, aus Dresden, Delphi-Studie heißt die, die genau das untersucht, wo wir den Patienten also anbieten können und da sind wir mittlerweile im zweiten Dosisarm, das ist sehr sicher gemacht worden, dass man erstmal nur die Dosis um 10% senkt, jetzt nochmal um 10%, also wir können die Dosis 20% absenken und sind uns sehr sicher, dass das noch immer onkologisch sicher ist und damit hoffentlich weniger Nebenwirkungen macht. Und das ist das, was wir im Moment am Zentrum in der Studie anbieten können, noch nicht in der Leitlinie steht. Da steht tatsächlich drin, Deeskalation nur im Rahmen von prospektiven Studien, weil es eben nicht geklärt ist, wie es onkologisch sicher ist.
Dazu noch ein Punkt zum Strahlen, den werde ich schon einmal da haben. Ich habe das in der letzten Folge Larynxkarzinom, haben wir das schon ganz kurz erwähnt. Und zwar im Unterschied zu einer OP, die man ja häufig dann doch auch wiederholen kann. Man kann nachschneiden, es geht nicht immer, aber häufig. ist bei der Bestrahlung da ja eine gewisse Grenze, ne? Also da gibt es eine kumulative Strahlendosis und ihr müsst dann ja auch immer wieder nachgucken, wenn vor 15 Jahren schon mal eine Bestrahlung war, geht denn da noch was? Und so richtig effektiv geht da ja oft nichts mehr, ne?
Ja, das Problem ist da nicht die Akutnebenwirkungen, die können wir managen, die sind tatsächlich bei einer zweiten Bestrahlung nicht stärker ausgeprägt als bei einer ersten, aber wir haben das Problem mit den Spätnebenwirkungen und das ist zum Beispiel Fibrose, aber auch für die Schleimhaut selber ein Ulkus, also eine Entzündung, die da entsteht und mehr oder weniger eine Schleimhautentzündung und ein Loch in der Schleimhaut, was einfach bei hohen Dosen auftreten kann, wenn ich etwas nochmal bestrahle. Und da muss man sehr vorsichtig sein, das sollte nur an erfahrenen Zentren passieren. Wir machen relativ viele Rehbestrahlungen, wenn chirurgisch keine Option besteht, auch mit einer kurativen Zielsetzung. Aber das ist was man sehr vorsichtig machen muss und was man auch offen mit dem Patienten besprochen hat, dass da auch das Risiko für schwere Nebenwirkungen deutlich höher ist. Bei einer Primärtherapie sind die schweren Nebenwirkungen sehr selten, so wie es operative Komplikationen selten sind, wenn sie in guten, erfahrenen Händen passiert. Bei einer Rehbestrahlung ist das Risiko einfach höher und das muss man offen mit dem Patienten besprechen. Aber es ist, wenn die Operation rausfällt in einer Rezidivsituation, oft die einzige kurative Option. Und dann muss man das auch mit dem Patienten besprechen und dann auch gemeinsam zusammen die Entscheidung dafür treffen.
Gut, jetzt haben wir lange mit dem Fall diskutiert. Wir haben so ein bisschen die Künstlichkeit drin, HPV positiv, negativ, also wir hatten ja gesagt HPV positiv, aber wir wissen nicht genau, was N1-Stadium hier bedeutet, also ist jetzt einer oder sind es drei oder vier. Wir wissen, es sind ipsilaterale Lymphknotenmetastasen da. Jetzt müssen wir irgendwas in unser Protokoll schreiben und einen Therapieentscheid treffen. Was wollen wir dem Patienten anbieten?
Also wir bieten dem Patienten an eine operative Sanierung mit einer adjuvanten Therapie und alternativ eine primäre Radiochemotherapie. Ich glaube, das wäre so ein kurzer Protokollbeschluss. Ne?
Genau, das kann man auch guten Gewissens tun. Wir kennen aus den vergleichenden Studien, gibt es eine Studie, Aurator 2, die genau das untersucht hat. Und da wissen wir, dass für beide Arme oder für beide Therapieoptionen das onkologische Ergebnis hervorragend ist und sich es leicht in manchen Nebenwirkungen unterscheidet. Zum Beispiel die Mundtrockenheit nach einer Bestrahlung. Die ist nach der Operation nicht da. Und das ist, was man mit dem Patienten besprechen muss. Und dafür kommt er zu euch. Und wenn dann Fragen sind, kommt er auch nochmal zu mir oder zu meinem Kollegen runter in die Abteilung. Und dann ist das was, wo der Patient nachher mit leben muss. Und wie wir mit der Therapieentscheidung, mit der Therapieempfehlung, glaube ich, sehr gut klarkommen.
Okay. Kommen wir zum zweiten Fall. Auch wieder ein männlicher Patient, 68 Jahre alt, Raucher. Bringt 40 Pack-Years mit, kam mit dem Leitsymptom Heiserkeit. Heiserkeit war seit 3 Monaten und in der Panendoskopie haben wir einen kleinen Befund gesehen, auf eine Stimmlippe begrenzt. Stimmlippen waren noch beweglich, das heißt, wir haben hier ein T1A, Larynxkarzinom, bildmorphologisch N0, M0.
Okay. Also das Erste, was ich nachschauen würde, wäre im Panendoskopiebericht, ist der Kehlkopf gut einstellbar oder nicht? Denn es gibt ja manchmal so Büffelnacken, die lassen sich nicht einstellen oder Patienten, die vorbehandelt sind, da kommt man nicht gut rein. Und da hatten wir ja auch schon in der letzten Folge besprochen, da muss man dann möglicherweise von außen dran. Ist aber super selten, dass man das von außen öffnet. Wenn das einstellbar ist, was wir eigentlich fast immer hinkriegen, wäre die erste Empfehlung hier in Deutschland eigentlich eine laserchirurgische Resektion. Genau. Alternativ?
Die Bestrahlung tatsächlich. Und beim Kehlkopfkarzinom wissen wir sehr gut, dass das onkologisch beides sehr sicher ist. Auch da unterscheiden sich die Nebenwirkungen ein bisschen. Kehlkopfbestrahlung ist ein ganz spannendes Feld, weil wir tatsächlich da noch immer eine Bestrahlung machen wie in den 90ern. Also die größte Studie, die das untersucht hat, ist eine Bestrahlung, wir sagen dazu hypofraktioniert. Das heißt, wir verkürzen diese 7 Wochen Therapie auf knapp 5 Wochen und geben jeden Tag ein kleines bisschen mehr und bestrahlen, ganz einfach gesagt, mit einem 6x6 cm großen Feld rechts, links, einfach nur den Kehlkopf. Das sind große Felder, wenn man das mit euren feinen laserchirurgischen Schnitten vergleicht, aber es ist onkologisch sehr effektiv und du hast es erwähnt, in Deutschland ist es sicher so, dass ein Großteil der Patienten laserchirurgisch operiert wird und das ist auch okay. Onkologisch ist beides sicher und das, auch das muss man mit dem Patienten besprechen.
Der Kehlkopf ist ja schluckverschieblich. Habt ihr dann so ein großes Feld, dass der Patient schlucken kann oder darf der dann nicht schlucken? Oder bestrahlt ihr nur, wenn der Patient gerade nicht schluckt? Wie ist das dann?
Das ist ganz spannend und tatsächlich ist das der große Vorteil, wenn ich ein 6x6 cm großes Feld mache. Die Stimmlippen sind klassischerweise halt mehr oder weniger in der Mitte vom Kehlkopf und in der Mitte vom Feld. Das heißt, wenn der da schluckt, passiert nichts. Dazu kommt, Schlucken ist eine ganz schnelle Bewegung. Das heißt, wenn die Strahlzeit 3-4 Minuten ist, dann habe ich dazwischen halt vielleicht, selbst wenn ich einmal ein bisschen daraus rutsche, hätte ich nicht das große Problem. Aber es gibt tatsächlich große Zentren in den Niederlanden oder in den USA, haben sich darauf spezialisiert, sowas, wir sagen jetzt so Single Vocal Cord Bestrahlung. Das heißt, die bestrahlen nur die Stimmlippe. So wie ihr nur die Stimmlippe lasert, bestrahlen die nur die Stimmlippe. Und die müssen genau das berücksichtigen. Die machen tatsächlich ein 4D-CT und berücksichtigen sogar die Atembeweglichkeit der Stimmlippe. Und bestrahlen dann während der ganzen Atemphase. Die werden dazu angehalten, nicht zu schlucken. Oder die machen sogar eine Überwachung von außen mit einem Oberflächenscanner. Und sobald der Patient schluckt, hören die auf zu bestrahlen. Also auch da, wir sagen dazu Gating, also nur in einem bestimmten Bereich wird bestrahlt. Das ist was, was prospektiv nie gegen das große, das klassische Larynxfeld untersucht wurde. Wo es aber Zentren gibt, die sehr viel bestrahlen, sowas, die machen so eine Technik.
Ja, spannend. Wird hier schwierig einzuführen sein, aber das hat historisch gesehen wahrscheinlich damit zu tun, dass die Laserchirurgie mehr oder weniger in Deutschland erfunden wurde und in Göttingen, glaube ich, ne? Und dass schlussendlich wir hier alle, jede Dorfklitsche schlussendlich mit einem Laser hervorragend diese Karzinome rausbekommt. Also das ist auch technisch nicht so schwierig, das hinzubekommen. Das heißt, es ist eine sehr effektive OP. Und das hatten wir in der letzten Folge auch schon gesagt, Patient bleibt eine Nacht bei uns. Theoretisch könnte man es ambulant machen. Liebe Grüße an unsere Freunde vom medizinischen Dienst. Ja. Aber also das ist so und danach ist der Drops eigentlich gelutscht. Ne? Möglicherweise eine kleine Stimmreha. Also man hat da sehr gute Optionen. Wenn man sich einen Tumor aussuchen kann, dann so einen. Ne?
Das stimmt.
Aber natürlich ist das ja ein Punkt, den wir immer haben, wenn wir so einen Tumor weglasern. Die Heiserkeit war der Grund, warum er gekommen ist. Und die Heiserkeit ist das, mit dem er geht. Wie ist es denn, wenn der bestrahlt wird mit der Stimmqualität?
Das ist auch ganz schwierig. Da kommt es tatsächlich darauf an, wie ist die Qualität der Stimme, wie ist die Heiserkeit, wenn er zu uns reinkommt. Also die Heiserkeit mache ich nicht viel besser. Das ist tatsächlich so. Die Untersuchungen, die es dazu gibt, die wenigen Vergleichenden, kommt raus, dass es vielleicht ein bisschen besser ist, aber das ist, als wenn es, also Baseline kommt ein bisschen darauf an, wie er, wie gesagt, reinkommt. Aber das ist schwer vorherzusagen. Also besser als die Chirurgie sind wir wahrscheinlich für einen Großteil der Patienten nicht.
Und ich meine, es gibt ja die Möglichkeit, quasi den Kehlkopf aufzupolstern, also mit Hyaluron oder später Fett. Es gibt verschiedenste Techniken. Also in dieser vulnerablen Phase in den ersten paar Jahren macht man das nicht, aber das sind Optionen, die man dann noch hat. Aber klar, du hast absolut recht, der Patient kam wegen einem Problem. Wir haben sein echtes Problem gelöst, aber das subjektive Problem, das ist natürlich geblieben.
Gut, aber ich denke, wir können den Fall relativ zügig dann abhandeln und zusammenfassen. Patient mit dem T1A-Larynxkarzinom würden wir, glaube ich, empfehlen, dass wir den in der HNO behandeln und laserchirurgisch das Karzinom resezieren.
Ja.
Gut, dann könnten wir schon zum nächsten Fall kommen. Ein 75-jähriger Patient.
Sind alles nur Männer heute.
Ja,
du hast ja recht. Wir haben ja schon gesagt, warum. Ja.
Wir haben aber auch in den letzten Folgen gelernt, dass Männer tatsächlich häufiger betroffen sind als Frauen.
Ich fühle mich diskriminiert ein bisschen, muss ich sagen. Jetzt mach weiter.
Wir haben eine ordentliche Alkohol- und Nikotin-Abusus. Also Nikotin sind so 100 Pack-Years. Im CT sieht es aus, als sei der Schildknorpel mit infiltriert. Sinus piriformis rechts ist infiltriert. Es zieht auch rüber bis an die laterale Wand, so schreiben die Kollegen aus der Bahnendoskopie. Wir haben bilateral suspekte Lymphknoten, die alle unter 6 cm groß sind. Soweit die klinischen Befunde. Stefan, willst du dich aus dem Fenster lehnen und das mal in TNM gießen?
Gut, das wäre jetzt, wenn ich das richtig zusammenfasse, ein T4A N2CM0.
Sehe ich genauso, ja.
Das müssen jetzt nicht alle Zuhörer so mitgenommen haben, aber T4A hatten wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt, ist auch im Larynxkarzinom das, wo es in den Schildknorpel einwächst. Gut, was haben wir jetzt für Optionen?
Also T4A wäre die Option, könnte man noch operieren, wäre dann höchstwahrscheinlich eine Laryngektomie. Und gerade wenn ich einen Sinus piriformis mit der lateralen Wand angucke, würde ich die Option für einen Unterarmlappen mit aufklären. Denn dann kann es sonst knapp werden mit dem Wundverschluss. Also das wäre von HNO-Seite, glaube ich, meine Empfehlung. Laryngektomie mit Unterarmlappen und klar bei dem suspekten beidseitigen Lymphknoten wäre es eine Neck-Dissection beidseits.
Aus strahlentherapeutischer Sicht ist das ja die Gruppe von Tumoren neben den lokal fortgeschrittenen Larynxkarzinomen, wo man tatsächlich mit einer Radiotherapie oder Radiochemotherapie durchaus einen Organerhalt versuchen kann. Auch da kommt es darauf an, wie ist die Qualität vorher, wie ist die Stimmqualität durch den Tumor schon eingeschränkt, also wie gut ist die Funktion überhaupt, die ich erhalten will noch, wie gut ist die Schluckfunktion an der Stelle, ist das sicherlich auch kritisch. Und das ist natürlich jetzt ein schwieriger Kasus, weil der Patient 75 ist. Wir wissen ganz gut, bei einer Strahlentherapie, Patienten über 70 profitieren über alle Patienten gesehen nicht mehr von der begleitenden Chemotherapie. Es gibt halt den 75-jährigen Fitten und es gibt den 75-jährigen mit seinen 100 Päckchen, der auch nebenher noch trinkt. Der ist sicherlich eher nicht der Kandidat. Das heißt, das ist so durchaus ein Patient, den man allein nicht mit einer Bestrahlung behandeln würde, aber damit das Ziel haben kann, den Kehlkopf zu erhalten. Und auch da stützen wir uns auf eher alte Daten, tatsächlich auch Daten, wo man noch eine Induktionschemotherapie vorgestellt hat, also versucht hat, die Therapie zu individualisieren nach dem Ansprechen des Tumors. Und das sind sicherlich keine einfachen Fälle, die wir in der Tumorkonferenz ja auch dann intensiv diskutieren, die man mit dem Patienten diskutieren muss. Und aus meiner Sicht ist da immer die Frage, onkologisch, wie sicher ist die Operation? Wie gut kriegt man es raus? Bekommt man sicher eine R0-Resektion hin? Und als zweiter Punkt muss ja vielleicht vor einer möglichen Bestrahlung aufgrund von einer Dyspnoe oder einem Stridor eine Tracheotomie bekommen, was natürlich die Funktion des Kehlkopfs auch direkt einschränkt. Und das ist was man, glaube ich, dann gut mit dem Patienten besprechen muss.
Ja, ich denke, wenn er eine Tracheotomie bräuchte, dann hätte er das Schlechteste aus beiden Welten.
Das glaube ich auch.
Dann wäre es vielleicht eher Richtung OP.
Genau.
Aber es ist ein extrem wichtiger Punkt, den du ansprichst. Der Patient ist 75 Jahre alt. Wenn wir den mit einer großen OP auf dem Tisch haben, wenn wir dem eine Laryngektomie machen, dann heißt es hinterher, er braucht eine Schluckreha, er braucht eine Stimmreha. Da muss man sich auch anschauen, wie fit ist der Patient mit 75 und trauen wir dem zu, dass der eine gute Stimmreha wieder hinkriegt.
Ja, und der Patient muss da auch mitspielen. Also da muss man vorher mit ganz, ganz klar und offen kommunizieren. Wenn wir jetzt die Bestrahlung machen, mit oder ohne Chemo, da kann ich den sogar schon sagen, das geht 6 oder 7 Wochen. Sie haben am Wochenende Pause und da wird zu gewissen Zeitpunkten dann nochmal eine Chemo zugeschaltet. Das heißt, es können Patienten teilweise fast schon nachlesen. Bei der Laryngektomie mit Lappen, da sind die schon 2 Wochen, teilweise in dem Alter eher 3 Wochen in der Klinik, bis das alles abgeheilt ist und funktioniert. Haben so eine lange Schiene die ganze Zeit. Also das ist schon, da muss man ein bisschen Opfer bringen, auch im Übergang. Ne? Und da gibt es schon viele Patienten, gerade auch wenn die Alkohol trinken, die machen das nicht gut mit. Ne? Die wollen das dann auch nicht.
Ja.
Weil es ist so ein Point of No Return. Ne? Du kannst da nicht mittendrin sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr.
Genau.
Ich kann mich an einen Patienten erinnern, der hatte ich eine LE gemacht, der war... hatte eine psychiatrische Diagnose, lag im Wachzimmer und die dürfen ja die ersten 10 Tage nicht essen, ne? Weil die halt die Pharynxnaht einheilen muss. Der hat sich dann erst nach 2 Tagen aufgestanden und hat sich die Brötchen vom Bettnachbarn genommen und hat angefangen zu futtern. Das war halt, also das heißt, die Compliance von diesen Patienten muss natürlich auch da mitgehen, in beiden sozusagen. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja, und auch gerade wenn du Laryngektomie hast und die eine Trachealkanüle haben, die müssen die auch versorgen können.
Ja.
Das müssen die auch hinkriegen. Und da ist vielleicht der 75-jährige Alkoholiker nicht der beste Kandidat.
Aber das ist sicherlich auch eine von den Tumorerkrankungen, die im Kopf-Hals-Bereich am schwierigsten zu behandeln ist. Und die auch von der Prognose natürlich eher schlecht ist. Also im Gegensatz zu den beiden anderen Tumorerkrankungen, die wir bisher schon besprochen haben, ist das sicherlich der mit der schlechtesten Prognose, wenn man an die Kuration denkt.
Ja. Klar. Und es ist auch die OP oder die Therapie mit der größten Morbidität, ne?
Auch von unserer Seite aus, ja.
Gut, also das heißt, wenn wir jetzt einen Konferenzbeschluss machen würden, würde man wieder 2 Optionen anbieten. So offen sind wir ja immer. Das heißt, wir würden sagen, entweder eine totale Laryngektomie mit Optionen zur Defektdeckung mit einem Lappen, Unterarmlappen, und eine Adjuvantenbestrahlung,
ja.
Oder Radio-Chemotherapie, so wird es dann formuliert. Und du sagst ja, genau. Selber, es wird auf eine Radiatio alleine hinauslaufen. Oder alternativ eben primäre Radio-Chemotherapie.
Genau.
Einverstanden, Tobias?
Absolut. Gut, dann kommen wir jetzt zum vierten Fall unserer heutigen Tumorkonferenz. Das ist ein trauriger Fall. Es ist ein Patient mit Zustand nach dem Larynxkarzinom, damals T3N3, wurde von uns therapiert, hat eine Neck Dissection bekommen und eine Laryngektomie. Er hat sich damals gegen eine Adjuvanz entschieden, also ist noch strahlennaiv und hat sich jetzt erneut vorgestellt. Parastomal waren so kleine Knötchen, wir haben eine Histologie genommen, haben jetzt also parastomal einen histologisch gesicherten Rezidivtumor. Er hat eine Staging-CT bekommen und da zeigt sich im CT der Verdacht auf bipulmonale Lungenrundherde. Jetzt ist die Frage, was können wir dem Patienten anbieten?
Also jetzt so erstmal aus chirurgischer Sicht oder kopfhalschirurgischer Sicht, ist da jetzt nochmal eine primäre Tumorresektion im Sinne einer R0-Resektion nicht möglich? Also zumindest, was man jetzt hier so liest, müssen wir nochmal die Bilder angucken. Aber wenn das dann quasi am endständigen Stoma nachwächst und dann so diffus, kriegt man das nicht mehr raus. Die Frage ist jetzt, wir haben ja an sich eine Palliativsituation aufgrund der beiden Lungengrundherde. Müssen wir die sichern? Könnten wir ein PET machen? Wären wir dann sicher genug? Das wäre das eine.
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also ich glaube, wenn es eine Primärsituation ist, also wenn wir noch die Option für eine kurative Strahlentherapie haben, würde ich mindestens ein PET fordern und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie viel Lungenrundherde sehe ich, wie groß sind die, haben wir Vorbilder, wo man die vielleicht schon sieht oder eben auch nicht. In der Regel, um auch auszuschließen, dass es ein Zweitumor ist, weil wir wissen, dass bei Kopfhalstumoren ja durchaus auch Zweitumore in der Lunge synchron oder metachron vorkommen, ist das was, wo wir unseren THG-Chirurgen Volker Steger, viele Grüße, fragen würden, eine thorakoskopische Resektion von einem Lungenrundherd, wenn das geht, machen zu können oder zu machen, damit wir einfach sicher sind, das ist eine metastasierte Erkrankung, wenn der Allgemeinzustand das zulässt und der Patient mitmacht.
Und das geht bei uns tatsächlich meistens schneller als die PEG-Anlage.
Das stimmt.
Gut, aber jetzt haben wir das meinetwegen gesichert oder wir würden das vielleicht auch schon jetzt festlegen, was man dann macht. Jetzt, wenn wir in einer palliativen Situation sind, typischerweise sind wir da ja im Bereich der reinen Systemtherapie. Hier jetzt aber nicht unbedingt, ne?
Ja, das ist auch da gilt bei Patienten, die neben der distanten Metastasierung, gegen die die Systemtherapie sicher gut wirken wird, auch ein lokales Problem haben oder haben können oder entwickeln können, wenn die Systemtherapie nicht anschlägt, ist tatsächlich etwas, wo man diskutieren muss, wenn man es kann, weil keine Vorbestrahlung oder weil Vorbestrahlung lange her und es vom Volumen klein ist. Ich durchaus der Meinung bin, dass man mit denen zumindest eine lokale Therapie zusätzlich besprechen sollte. Weil wenn dieses parastomale Rezidiv weiter wächst, also nicht auf die Systemtherapie anspricht, die Ansprechrate ist tatsächlich mit der Immuntherapie oder die Länge des Ansprechens ist mit der Einführung der Immuntherapie besser geworden, als wir das vor 10 Jahren hatten, wo wir nur eine Standard-Chemotherapie machen konnten. Mit Einführung der zielgerichteten Therapien ist das besser geworden. Aber ein lokales Tumorproblem im Kopf-Hals-Bereich bedeutet für die Menschen, die damit belastet sind, immer einen deutlichen Verlust der Lebensqualität. Es muss noch nicht mal unbedingt lebenszeitlimitierend sein, aber es ist vor allen Dingen auch ein Riesenverlust für die Lebensqualität, sei es durch Sprache, das ist in dem Fall, er ist laryngektomiert, vielleicht nicht das Problem, wenn das nicht im Bereich der Stimmprothese ist. Aber es kann Essen und Trinken sein, es kann Exulzeration mit Blutungen sein. Und das ist was, wo ihr euch im Zweifelsfall dann auch im Dienst mit rumschlagen müsst. Und insofern ist das was, wo ich durchaus mit dem Patienten noch diskutiere, ein relativ aggressives lokales Vorgehen strahlentherapeutischerseits zu machen, mit dem Ziel, an der Stelle den Tumor zu heilen. Natürlich abhängig davon, wie ausgedehnt die Metastasierung ist.
Genau, das wäre jetzt meine Frage. Wie genau sieht denn deine lokale Bestrahlung aus? Denn gerade der Patient hat ja schon mal, aus welchen Gründen auch immer, eine Bestrahlung abgelehnt.
Genau, da gibt es tatsächlich nicht die beste Lösung. Also wir haben ganz viele verschiedene Schemata und wir haben nicht das beste Schema. Aber wir haben, das ist der Vorteil, wir können aus ganz vielen Schemata auswählen und das mit dem Patienten besprechen. Wir haben zum Beispiel für die klassischen Patienten, die nicht vorbestrahlt sind, die vom Allgemeinzustand eingeschränkt sind, schlecht sind, vielleicht auch gar nicht lange in die Klinik wollen, also keine mehrwöchige Therapie, was man durchaus auch überlegen kann, haben wir ein sogenanntes Quadshot-Konzept. Und das sind tatsächlich 4 Bestrahlungen an 2 Tagen, morgens, abends. Und dann kann der Patient wieder nach Hause. Wir haben 3 bis 4 Wochen Pause, können das Ganze 3-mal machen. Das heißt, das ist eine sehr geringe Belastung für den Patienten, weil 1 oder 2 Übernachtungen. Danach ist er 3 Wochen wieder im gewohnten Umfeld. Und das ist eine lokal sehr effektive Therapie, gerade wenn man die zum Beispiel mit einer Immuntherapie kombiniert. Und das ist etwas, was für die Patienten sehr geschickt ist. Sowas, ein relativ kleines Volumen, kann man aber auch mit einer Therapie über wenige Sitzungen, vielleicht 10, vielleicht auch 6, kommt ein bisschen darauf an, wie gut das geht, mit 1, 2, 3 Mal die Woche bestrahlen, mit dem Ziel lokal oder auch 5 Mal über 2 Wochen, mit dem Ziel lokal den Tumor so gut wie es geht zu kontrollieren, plus dann die Systemtherapie, die vielleicht im Anschluss kommt.
Ja, Tumorkontrolle heißt, der Tumor ist noch da. Das muss man einfach dazu einmal sagen, aber klar, das ist für die Patienten einfach wichtig, weil das für uns noch im Vordergrund stehendste Problem ist die Luft. Also wenn einfach oben die Luft zugeht, dann, das ist wirklich dramatisch. Das habe ich einmal im OP gehabt, bei einem Patienten mit einem Rezidiv da oben. Das ist nicht lustig, weil dann findet man die Luftröhre nicht mehr. Da kommt man nicht, ist alles zu. Das ist echt dramatisch.
Das glaube ich. Und tatsächlich bei den Tumoren, die wir oder nach Operation oder nach Bestrahlung, die dann am lokalen Tumor versterben, ist auch Palliativmedizin nicht bei uns. In der Strahlentherapie ist tatsächlich die Palliativstation angegliedert. Das heißt, wir haben die Patienten, wenn die noch nicht im Hospiz sind oder von zu Hause aufgenommen werden, auch bei uns liegen, auf Station und begleiten die. Und das ist tatsächlich auch was, was natürlich auch palliativmedizinisch einfach schwer zu behandeln ist und dann teilweise auch nur mit einer terminalen Sedierung funktioniert. Und das ist sicherlich was, was man aus meiner Sicht in der Situation, wenn der Patient belastbar ist, versuchen sollte zu vermeiden.
Ja, ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weitersprechen über die supportive Therapie, über Ernährung, über Schmerztherapie. Aber wir haben schon ein relativ gut gefülltes Portfolio heute gehabt. Und ja, das waren unsere 4 Fälle in der Kopf-Hals-Tumor-Konferenz. Ich denke, dass wir dann mit unserer heutigen Folge am Ende sind, der Sonderfolge Kopf-Hals-Tumor-Board. Ja, vielen Dank an dich, Simon. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Geburtstag heute.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude, hier zu sein und freue mich, euch morgen in der Tumor-Konferenz wiederzusehen.
Ja, von meiner Seite lieben Dank, Simon. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Nicht nur für deine Zeit, sondern auch für deinen wirklich fachlich guten Input und das auch noch an deinem Geburtstag. Und ich hoffe, dass auch beim Zuhören genauso viel Spaß aufgekommen ist, wie wir jetzt hier vor Ort hatten und dass unsere Zuhörer bei den Patientenfällen auch intensiv mitdenken konnten. Und dann bleibt mir zum Schluss noch zu sagen, dann war das also Folge 16 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
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 Yo, let's talk about ENT, AV, let's chat, it's all about the knowledge, the doctor in the lab, talking ears, nose, throat, that's what we do, diagnosing symptoms, keeping you all brand new, let's talk about ENT, come on and learn with me, all